Willkommen bei Konkret, dem Podcast der HeroCon. Vom Handwerker-Event des Jahres direkt in deine Ohren. Ob Digitalisierung, Fachkräftesicherung oder neue Wege der Auftragsgewinnung. Wir bringen das Handwerk mit den klügsten Köpfen der Branche zusammen. Konkret, klar, echt, handfest.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen und aktuellen Folge von Konkret, dem HeroCon-Podcast. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mit Sarah Hofmann, die Bundesvorsitzende der Handwerksjunioren, zu Gast haben. Nebenher, genau, nicht nur im Ehrenamt unterwegs, sondern auch Konditormeisterin und Unternehmerin. Sarah, herzlich willkommen bei Konkret.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Genau, du weißt ja, dieser Podcast heißt Konkret. Ich halte ja nicht so wahnsinnig viel von überschwänglichen, ausufernden Vorstellungsrunden. Aber was ist so konkret das Letzte, was du in deiner Rolle positiv verändern konntest?
Einiges würde ich jetzt behaupten. Also ich glaube, dass der Hauptpunkt, den ich jetzt vor allem zumindest mal repräsentativ nach außen ändern konnte, Frauen vertreten im Ehrenamt, dadurch, dass ich jetzt Bundesvorsitzende bin, die erste Bundesvorsitzende auch bei den Junioren tatsächlich in Deutschland bisher, möchte ich natürlich nicht die Letzte bleiben. Und ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr starkes Signal, was wir da nach außen senden. Dann kommt hinzu, dass ich jetzt nicht nur als Frau Bundesvorsitzende bin, sondern auch als Mutter. Das ist auch so ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Einfach diese Vereinbarkeit auch von Selbstständigkeit beziehungsweise Unternehmertum, Ehrenamt und eben aber auch Familie. Also einfach die Kombination schaffen.
Ja, das ist der beste Weg gegen den Fachkräftemangel. Wenn ich mich nicht komplett irre, bist du mit deinem Sohn ja sogar letztes Jahr schon in München auf der Zukunft Handwerk im Kinderwagen durch die Gegend gefahren.
Ja.
Also
ja.
Wenn das nicht mal den Weg ins Handwerk findet, dann weiß ich es auch nicht. Also an dir liegt das Thema Fachkräftemangel auf jeden Fall nicht.
Nein. Nein, wir tun unser Bestes. Aber er wird überall mit hingeschleppt, er macht das auch super und genau, ist letztes Jahr sogar ins Münchner Spitzengespräch der deutschen Wirtschaft mit reingekommen. Da war ich mit der damaligen Bundesvorsitzenden von Wirtschaftsjunioren zusammen. Die hat auch ihr kleines Baby mitgenommen. Also wir sind da zwei Frauen mit Nachwuchs gewesen. Ja. Und leider nicht der richtige Kanzler, also nicht der aktuelle, aber immerhin, wir waren da. Und das war auch eine sehr coole Sache, muss ich sagen.
Ja, das sind ja auch Kreise, in die man dann mittlerweile reinkommt über dieses Ehrenamt. Ja. Wie hast du persönlich den Weg dahin gefunden? Also es ist ja nicht so, dass man einfach morgens aufwacht und dann so zack, einmal falsch links abgebogen, nicht zum Zähneputzen, sondern jetzt Bundesvorsitzende geworden. Wie war da dein persönlicher Weg hin?
Ich bin so halb falsch abgebogen, beziehungsweise bin so ein bisschen doch auch reingefallen, mehr oder weniger. Also der Hessentag damals 2017, muss ich jetzt sehr weit ausholen, aber ich bin schon relativ lange
Zeit,
jetzt dabei. Der Hessentag war in Rüsselsheim damals und da war ich über den HR, über die Handwerkskammer mit dem HR zusammen, habe ich meinen Beruf vorgestellt. Und da war der damalige Vorsitzende von den Handwerksjunioren aus Frankfurt mit dabei. Und der hat mich dann bei dem Gespräch später mit dem Bundespräsidenten damals angesprochen, weil wir hinten mit so ein paar Leuten aus der Handwerkskammer standen und er hat dann erzählt, ja, ist bei den Junioren, ob ich da nicht auch Lust drauf hätte und so, weil ich ja noch jung war. Also bin ich natürlich immer noch, aber da war ich noch ein Stück jünger. Und ich fand es eine ganz coole Sache, weil natürlich die Junioren auch an der Handwerkskammer angeknüpft sind und habe dann gesagt, ja gut, ich guck's mir halt mal an, ne, und habe dann aber schnell festgestellt, dass aus geografischer Sicht, also zwar rein mein Gebiet, aber Frankfurt ist einfach selbst von mir aus, ich brauche eine Dreiviertelstunde, um da zu irgendeiner Veranstaltung zu fahren. Und das ist natürlich dann in einem Arbeitsalltag, da war jetzt damals noch kein Kind da, aber trotzdem ist das natürlich, hat man irgendwie auch so sein eigenes Privatleben. Das ist dann schon auch aufopfernd und einfach zeitintensiv. Und dann kam ich in die Samstagsschule rein und dann kam es so auf, weil ich da auch erzählt habe dann von den Junioren, dann waren auf einmal immer mehr, die gefragt haben, oh ja, cool, Ehrenamt, ich würde mich auch gerne engagieren. Und irgendwie, schwuppsdiwupps, hatten wir da eine Gruppe zusammen. Dann hieß es, ja, lass doch die Union Darmstadt gründen. Und irgendwie, dann war ich auf einmal Vorsitzende, weil ich es ja initiiert habe. Und so fing der Stein langsam, aber sicher an zu rollen. Und ich wurde dann auch von meiner Kammer immer wieder für Projekte angefragt. Und ja, das hat dann irgendwie immer weitere Kreise gezogen. Und dann bin ich im Endeffekt bei dem ersten Bundeskongress der Union mit dabei gewesen. Und da hat sich das Ganze dann eigentlich nochmal so ein bisschen ja manifestiert und ausgeweitet, weil natürlich auch da dann aus dem Vorstand Leute mit auf mich zukamen, unter anderem auch Marco eben, also mein jetziger Vorgänger, den ich puh auch schon ja eine ganze Weile jetzt noch kenne. Und der hat mich dann auch so ein bisschen mit an die Hand genommen und hat auch von Anfang an schon gesagt, dass es natürlich cool wäre oder er sich vorstellen könnte, dass ich irgendwann mal in den Vorstand mitgehe auch. Und ja, irgendwie, wie es ja dann so ist, ist man dann auf einmal hier und dann kommt da noch eine Anfrage und dann ist man schwuppsiwupps auf einmal mittendrin. Und ich bereue es aber auch gar nicht. Also es ist wirklich, ich bin dann in Hessen auch noch mit in den Vorstand gekommen. Und natürlich sind es jetzt im Moment so ein paar Dinge, wo ich auch Abstriche mache. Also wo ich einfach auch ganz klar sage, hey, ja, es gibt einfach so ein bisschen die Prioritäten, die ich mir gerade setze, dass ich ganz klar sage, es gibt Projekte, die kriege ich hin einfach mit einem kleinen Kind und die sind mir auch wichtig und die möchte ich auch umsetzen. Und es gibt einfach auch Projekte, wo ich gerade sage, das können auch einfach gerade andere machen, da bin ich jetzt nicht zwingend wichtig, aber im Endeffekt bin ich jetzt mittlerweile auch in der Kreishandwerkerschaft, in der Konditoreninnung aktiv, also es kommt dann so ein Ehrenamt zum anderen irgendwie auch.
Aber lass mich da nochmal reingehen. Also ja, Namen hatte ich schon verraten, konkret. Was sind im Moment konkret die Projekte, die dir wirklich am Herzen liegen und wo du sagst, okay, du bist weit weg von Langeweile. Ich glaube, da können grundsätzlich ja Handwerker erstmal ein Lied von singen. Aber was sind die drei Projekte, wo du sagst, boah, da könnte ich noch drei Kinder kriegen, die würde ich trotzdem machen?
Genau, also was natürlich auf jeden Fall Priorität, Projekt Nummer eins ist, und das ist gar nicht mal nur jetzt auf die Junioren beschränkt, sondern einfach generell dieses Thema Ehrenamt. Also was bringt mir das Ehrenamt? Warum Ehrenamt? Junge Leute im Ehrenamt, ganz, ganz wichtig. Also vor allem auch, und ich bin da mittlerweile auch weg von zu sagen, uns fehlt der Nachwuchs im Ehrenamt. Nein, der fehlt uns nicht, er muss rangelassen werden. Also sprich, ja, es ist, also das ist so ein Thema, wo ich mich sehr, ganz stark einsetze. Die jungen Leute müssen einfach rangelassen werden. Also das ist einfach sowas, dieses Ehrenamt zu vertreten, das junge Ehrenamt zu vertreten in allen Varianten ist im Moment so das, wo ich sage, das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass da ganz schnell ein Knall kommen wird, wenn eben die ganzen vorherigen Generationen auf einen Schlag wegbrechen und nämlich dann eben die jungen Leute nicht mehr wollen, weil sie einfach die ganze Zeit nicht rangelassen werden. Das ist so ein bisschen meine Sorge, die ich habe, weil ich es auch einfach im Umfeld schon mitkriege. Dann ist es natürlich ganz klar auf der einen Seite Frauen im Handwerk, aber vor allem auch nochmal mehr die Akzeptanz von Müttern im Handwerk. Das ist auch nochmal so ein Thema, weil ich doch auch immer wieder feststelle, dass es ein Unterschied ist, ob du sagst, du hast Familie oder du hast ein kleines Kind, oder ist auch egal, ob es dann ein ganz kleines oder ein mitteljunges Kind ist, aber es ist dann ganz oft, wird man so auf diese, ach, du bist Mutter, so nur diese Mutterschiene abgeschoben. Und das ist sowas, wo ich auch selber merke, ja, natürlich ist es mit mehr organisatorischem Aufwand verbunden als Mutter, vor allem, wenn dein Kind halt auch noch irgendwie von dir abhängig ist, weil du halt vielleicht auch noch bedingt stillst. Aber das heißt ja nicht, dass du nichts mehr machen kannst als Frau. Also es ist immer so ein bisschen so, ach, du bist Mutter, ach, dann hast du ja eh keine Zeit mehr für alles andere. Hä? Doch, es ist natürlich einfach nur eine andere Organisation, aber es ist machbar. Mit dem Thema natürlich auch verbunden, Mutterschutz für Selbstständige. Also da bin ich auch mit, oder sind wir auch mit Johanna Röhl in Kontakt, weil das auch ein Thema ist, was ich super, super wichtig finde, weil einfach, und ich habe jetzt auch ein paar Freundinnen im Umfeld, die sich selbstständig gemacht haben, also junge Frauen auch, es darf niemals zu einer Entscheidung kommen, ob Selbstständigkeit oder Mutter sein oder Elternschaft. Also das ist sowas, das finde ich allein schon, die Frage ist völlig absurd in der heutigen Zeit. Ja. Und dann ist es tatsächlich noch ein bisschen, der dritte Punkt ist so eine Mischung aus Betriebsnachfolge beziehungsweise generell, was so Ausbildung angeht. Also das ist so ein bisschen, ja, durchmischt sich so ein bisschen, weil das eine natürlich dieses ins Unternehmertum gehen ist. Aber es bedeutet natürlich auch, wenn ich einen Betrieb habe, entscheide ich mich für Ausbildung? Warum entscheide ich mich dafür oder auch dagegen? Kann ich es eben auch stemmen oder auch nicht? Weil ich glaube, auch da gibt es ganz, ganz viele Themen, die sehr auf der Strecke bleiben im Moment. Ich wurde auf dem Konditoren-Summit letztes Jahr gefragt, was ich Betrieben empfehlen würde, wenn sie eben nicht zu 100% einem Azubi die Ausbildung so gewährleisten können, wie sie sein sollte. Und ich habe auch ganz ehrlich geantwortet, dann einfach nicht ausbilden. Also lieber keine Ausbildung wie eine schlechte Ausbildung, weil, also schlechte Ausbildung ist meiner Meinung nach, bringt nichts, bringt auch dem Azubi nichts. Und bevor die unglücklich sind und am Ende vielleicht ihre Prüfung nicht oder schlecht schaffen, ist die Frustration, glaube ich, zu hoch.
Ja, und ich meine, ein Riesenproblem im Handwerk ist ja nicht mal, dass man zu wenig Azubis bekommt, sondern dass super viele, die ausgebildet sind, das Handwerk dann auch sehr schnell wieder verlassen.
Ja.
Was ja mindestens genauso alarmierend ist und vor allem auch ärgerlich, weil ich meine, das ist jetzt nicht nur handwerksspezifisch, junge Menschen, die man ausbildet, da steckt man ja auch Zeit und Energie rein. Also es ist ja keine Einbahnstraße. Ich glaube ja auch gerade heutzutage ist es enorm wichtig, dass das shiftet sich ja auch so ein bisschen was. Also in der letzten Folge hatte ich mit Marc Schnitzler von der Handwerkskammer Aachen gesprochen und er sagte auch, das hat sich komplett verschoben von diesem der eine weiß und der andere lernt hin zu die jungen Leute, die kommen jetzt mit ganz, ganz anderen Qualitäten und auch da schließt sich ja der Kreis. Also klar, es sind drei zugegebenermaßen ja nicht ganz kleine Themen, die du da jetzt gerade genannt hast, die dir wichtig sind. Also es gibt ja Leute, die machen nichts anderes außer einem dieser Themen.
Ja.
Und deswegen super spannend, wie sich das dann einfach auch zusammenfügt. Also am Ende dreht sich ja gefühlt alles um Nachwuchs. So, also Nachwuchs im Ehrenamt.
In irgendeiner Form, ja. In irgendeiner Form.
Das sind einfach junge Menschen und deswegen passt das, bist du, glaube ich, dann sehr, sehr gut in deiner Funktion. Was ich spannend finde, also ja, Politik ist ja so ein hartes Wort, aber am Ende Ehrenamt im Handwerk ist ja meistens in irgendwelchen Organisationen, die das Funktionärswesen und so weiter, das klingt ja immer so negativ oder manchmal so negativ und funktionärsbehaftet. Aber am Ende, genau, ich kenne es von mir persönlich nur aus dem Sportverein, weiß ich nicht, Jugendwart, Abteilungsleitung und so weiter. Ja. Das ist ja auch eine Form von Ehrenamt, nur deutlich weniger politisch, sondern man kümmert sich um seinen kleinen Kreis. Um diese Sachen voranzutreiben, welche Mittel und Hebel hast du konkret, um da was zu bewegen?
Also natürlich ist es einmal, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich kann es jetzt auch gar nicht anders formulieren, natürlich ist es einmal jetzt die Position einfach, die ich habe als Bundesvorsitzende der Junioren. Also da ist es natürlich für gewisse, Entschuldigung, für gewisse Thematiken jetzt hilfreich, weil wir am ZDH angesiedelt sind. Also das heißt, da ist es jetzt wirklich die Vorstands-, also ich sag mal, selbst wenn man jetzt nicht oder wenn ich jetzt nicht Bundesvorsitzende wäre, ich bin ja jetzt seit über 3 Jahren im Vorstand tätig gewesen. Also überhaupt einfach Vorstandsarbeit ist schon so das, wo ich sage, konkret definitiv, da kannst du dich noch mehr drin engagieren, als wenn du einfach nur Mitglied bist, sage ich jetzt mal. Natürlich kannst du dich damit auch einbringen und die Ideen ansetzen, aber im Vorstand hast du einfach die direkten Verbindungen und bist natürlich auch, wirst direkt eingeladen, wobei ich jetzt gestehen muss, dass ich feststelle, dass ich als Vorsitzende jetzt auch noch mal mehr und andere Einladungen sogar bekomme, wie jetzt nur in Anführungszeichen im Vorstand, wo ich vorher war. Mhm. Also das ist so das eine, die Position an sich. Dann für natürlich auch gewisse andere Dinge, die jetzt sich vielleicht auch eher lokal oder auch gewerksspezifisch drehen. Bei uns in der Innung bin ich jetzt Prüfungsausschussvorsitzende seit letztem Jahr.
Auch ein Ehrenamt, im Endeffekt, ne?
Auch im Ehrenamt, ja, auch im Ehrenamt. Und das ist natürlich mega cool, weil ich kann direkten Einfluss auf die Prüfungen nehmen und ich kann einfach, also es ist viel Arbeit, aber es ist irgendwie eine schöne Arbeit, weil ich weiß, dass ich jetzt einfach Strukturen aufbrechen kann, die jetzt wirklich über Jahre, Jahrzehnte so eingefahren waren und auch wo keiner dran gegangen ist und auch überhaupt nichts aktualisiert war. Und das ist halt einfach so gelaufen die ganzen letzten Jahre, weil diese eine Position halt ewig von einer Person besetzt war. Auch da ist es natürlich wieder die Position, aber es ist trotzdem einfach überhaupt die Tatsache, ich bin Innungsmitglied, ansonsten, oder unser Betrieb ist Innungsmitglied, ansonsten hätte ich überhaupt keine Chance gehabt, da ja reinzukommen. Und habe auch da schon vor ein paar Jahren angefangen, eben einfach nur mal im Ausschuss mitzulaufen und zu sagen, hey, ich würde mir das gerne mal angucken. Also natürlich ist es einmal die Position, die vieles mit sich bringt, aber es ist auch auf der anderen Seite das sich darüber informieren, was, also welche Bereiche oder Positionen sind überhaupt für was zuständig. Das heißt, wo kann ich gezielt auch mich, ja, du bewirbst dich ja nicht, aber wo muss ich mich hinwenden, um eben in diese Bereiche zu kommen, wo ich halt auch was bewegen möchte. Und das ist halt etwas, Kreishandwerkerschaft, bin ich jetzt auch als Beisitzerin in den Vorstand gekommen. Mega geil, weil...
Lass mich raten, ehrenamtlich.
Ehrenamt, ja. Klar. Ist jetzt aber für mich erstmal kein großer oder größerer Zeitaufwand, weil ich jetzt in dem Sinne im Vorstand nichts sozusagen machen muss, aber ich werde eingeladen zu den Oma-Meister-Tagungen, ich werde eingeladen zu den Vorstandssitzungen, das heißt, ich bekomme mit, was da überhaupt auch so hinter den Kulissen passiert und überhaupt diesen Einblick zu haben und jetzt auch Handwerk regional, wir treffen uns jetzt mit unserem Ministerpräsidenten, wir treffen uns mit Abgeordneten aus dem Hessischen Landtag, das sind, auf einmal kommst du dann eben in diese Strukturen rein und das ist jetzt alles auf meiner, ich sag mal, geografisch direkten Ebene sozusagen. Ja, also da ist ja auf Bundesebene jetzt von den Bundesjunioren noch gar nicht die Rede. Da kommen wir mittlerweile auch wirklich in die Ministerien und auch in den Bundestag rein und so. Und das ist halt schon mega geil, weil ich bin der Meinung, also das ist auch so ein Thema, meine Mutter hatte das immer so ein bisschen, ja, ich soll noch in die Politik gehen. Auf gar keinen Fall. Da bin ich immer nur für einen gewissen Zeitraum. Und ich bin auch der Meinung, wenn ich das Handwerk vertreten möchte, dann muss ich das von Handwerksseite aus tun. Natürlich ist es ein längerer und ein zäherer Prozess, wobei unsere Politiker sich ja jetzt auch nicht gerade beeilen in vielen Dingen. Aber es ist trotzdem was anderes, ob ich halt 4 Jahre im Bundestag habe oder ob ich einfach dauerhaft auf der Handwerksseite aus der Praktikerseite erzähle.
Ja, du überdauerst am Ende des Tages ja auch einfach die gewählten Politiker. Also ja. Also die Arbeit, die du fürs Handwerk machst, ist ja genau. Auch aus, ich sag mal, Überzeugung. Was ich noch spannend finden würde, ich, wie gesagt, nochmal Beispiel Sportverein. Mhm. Da gibt es manchmal so dieses Thema, so, wenn ich zuletzt weggucke, der hat das Amt. Wie sieht das im Ehrenamt im Handwerk aus? Ist das ähnlich, dass man sagt, okay, irgendjemand muss es machen und dann hat man zwar das Amt, aber genau, wie man es auslebt, ist ja immer nochmal so eine eigene persönliche Sache. Oder ist das schon so, gerade auf Bundesebene, dass dann, weiß ich nicht, für 4 Posten im Vorstand 20 Bewerbungen kommen und dann wird wirklich wie in der Demokratie gewählt? Oder ist das quasi schon auch noch so Hinterzimmerabsprachen?
Also ich kann es jetzt tatsächlich momentan nur so ein bisschen aus meiner Perspektive oder so, wie ich es jetzt erlebt habe. Momentan ist es, zumindest da, wo ich jetzt irgendwie aktiv mit drin bin, ist es so, dass die Vorstände meistens auf mich zugekommen sind tatsächlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie vorne in der ersten Reihe stand, es wurde gefragt, wer hat Bock und ich habe geschrien hier, sondern da war es schon so, also es war, wie gesagt, jetzt auch nicht so, dass ich von heute auf morgen einfach irgendwie in diese Position gewählt wurde, sondern ich wurde so nach und nach eben reingeholt, also erstmal in den Vorstand, erstmal als Beisitzer, dann erstmal als Stellvertreterin. Also es war, weil ich aber auch immer ganz klar kommuniziert habe, wenn eben jemand mit dem Anliegen oder mit der Anfrage auf mich zukam, dass ich direkt gesagt habe, Leute, ich fange hier nicht von 0 auf 100 an, ich möchte bitte einfach erstmal mir angucken, was da überhaupt auf mich zukommt. Und
geht das auch in den meisten Fällen dann ohne offizielles Amt, dass man halt sagt, ihr habt das ja bei den Handwerksjunioren auch, dass sie so eine Art
Trainee, genau, da haben wir es jetzt seit 2 Jahren, dass wir dieses Trainee-Programm, das haben wir aber auch erst ins Leben gerufen, weil ich eben gesagt habe, Leute, wir können nicht von den jungen Menschen, die vielleicht auch teilweise noch nie was mit Ehrenamt zu tun hatten, erwarten, dass sie sich sofort in den Vorstand wählen lassen oder direkt auch als Vorsitzende. Also das ist so etwas, ich glaube, es ist so ein zweischneidiges Schwert, weil das ist so ein bisschen das, was ich teilweise auch mitbekomme, dass viele zögern, weil sie ganz klar sagen, ey, ich weiß überhaupt nicht, was gerade auf mich zukommt. Was ist denn überhaupt mein zeitlicher Aufwand? Was muss ich machen? Was kann ich machen? Was wird von mir erwartet? Ne? Also ich
Du hast so viele gute Fragen gestellt. Kannst du die direkt beantworten? Was ist der zeitliche Aufwand? Was kommt auf mich zu? Was kann ich überhaupt verändern? Wie mache ich das?
Genau, also was war die erste Frage? Was ist der zeitliche Aufwand?
Ja, also, ich glaube, auf den ersten Blick wahrscheinlich würde ich jetzt tippen, einer der Dinge, die zumindest die Handwerkerinnen und Handwerker, die ich kennengelernt habe, sagen zu großen Teilen, ich habe schon keine Zeit. Also es ist ja überall. Ich habe keine Zeit, mich um Arbeitgebermarke zu kümmern, ich habe keine Zeit, mich um die Digitalisierung zu kümmern und. Warum Ehrenamt, wenn ja, wie viel?
Also ich, die Frage wurde mir letztens schon, beim Handwerkerradio wurde mir die schon mal gestellt. Da war auch meine Antwort ganz klar, Zeitaufwand so viel, wie du möchtest. Weil du kannst natürlich eine Position besetzen und sagen, ach, ich habe jetzt aber eigentlich erstmal keine Zeit oder zumindest nur für, ich sag mal, den minimalen Aufwand und geh halt mal vielleicht so zu einer Veranstaltung, die gerade reinpasst. Das ist so das Minimum, was man machen kann. Das sind dann aber, glaube ich, meistens die Positionen, die einfach besetzt werden, wo wahrscheinlich auch noch irgendwie das Hauptamt froh ist, dass das Ehrenamt überhaupt noch besetzt wird. So. Dann kannst du natürlich sagen, wenn du absolut dafür brennst und auch überhaupt kein Privatleben hast, all in. Also dann ist quasi das Ehrenamt dein Privatleben. Das geht auch, glaube ich. Und ansonsten ist einfach die Frage, inwieweit möchte ich vielleicht auch Privates und Ehrenamt verbinden. Also es ist immer so ein bisschen...
Ich wollte gerade fragen, lässt sich das überhaupt vermeiden?
Also je nachdem, wie man es anstellt. Also ich sag mal, für mich vor dem Kind war es schon so, natürlich war mein Mann auch da schon immer mit dabei. Also ohne die Rückendeckung von meinem Mann könnte ich es auch nicht machen. Er war da immer so ein bisschen mit involviert, weil er natürlich auch gerne mit mir wir gerne Zeit miteinander verbringen und deswegen auch gesagt haben, hey, wir machen es zusammen. Ich meine, er ist auch Handwerker.
Es spricht erstmal für euch, genau.
Genau, dadurch war das natürlich auch für uns im Endeffekt so eine Mischung aus Ehrenamt, aber auch so privat umherkommen oder privates Vergnügen, wobei ich dann eher nochmal ein bisschen mehr Ehrenamt gemacht habe wie er. Für ihn war das natürlich immer einfach auch mal ein schöner Wochenendausflug oder so. Jetzt mit Kind ist es natürlich schon so, dadurch, dass ich einfach ein bisschen organisieren muss, mehr drumherum, verschwimmt es logischerweise auch, weil in dem Moment, wo ich meinen Sohn mitnehme, nehme ich ein Stück von meinem Privatleben mit. In dem Moment, wo ich meinen Mann mitnehme, nehme ich meine ganze Familie mit ins Ehrenamt. Aber wir versuchen das natürlich schon dann auch immer so ein bisschen zu kombinieren, dass wir auf der einen Seite sagen, jetzt auch München wieder, ne, Zukunft Handwerk, ja, ist halt mal ein schönes Wochenende in München. Ich kann noch ein paar Hände schütteln. Also es ist dann einfach auch so ein bisschen aufgeteilt, aber es verschwimmt natürlich auch so ein bisschen miteinander. Der Vorteil an dem Ehrenamt, ich sage jetzt mal ganz blöd vor der Haustür, sprich Innung und Prüfungsausschuss, ist natürlich so ein bisschen, ja, ich fahre mal nach der Arbeit halt mal kurz über die Kreishandwerkerschaft. Also die Innung sitzt bei uns in der Kreishandwerkerschaft und, keine Ahnung, gebe halt Prüfungen ab oder hol mir das neueste Update. Also das ist so ein bisschen auch, ja, das wird so miterledigt, sag ich jetzt mal blöd.
Aber es muss jemand machen.
Genau, es muss jemand machen. Ja. Und bei der Innungsarbeit sage ich jetzt aber auch ganz klar, damit spiele ich mir in die eigenen Karten, weil wir sind ein Ausbildungsbetrieb in dem Innungsbezirk. Also von daher ist es, ja, mache ich es ja eigentlich auch so ein Stück weit für mich mit, also auch ein bisschen egoistisch irgendwo. Aber kommt mir natürlich auch zugute im Endeffekt. Und nichtsdestotrotz sage ich natürlich ganz klar, Ehrenamt, jeder so viel, wie er Zeit investieren möchte. Ich sage aber auch ganz klar, also wenn es nicht über einen gewissen minimalen Aufwand geht, sollte man es einfach auch lassen. Also man muss schon bereit sein, so ein bisschen private Zeit auch zu opfern, weil sonst rentiert sich's einfach nicht. Also ich muss irgendwie regelmäßig mich auf den Veranstaltungen auch blicken lassen, weil du fällst einfach irgendwann hinten runter, du gerätst in Vergessenheit und wenn du die Themen nicht immer wieder anbringst, du brauchst einfach auch ein bisschen langen Atem, dann siehst du auch kleine Erfolge. Die sind vielleicht nicht riesig, die sind erstmal klein, aber sie sind da und sie passieren. Sie passieren auch teilweise ganz oft im Hintergrund. Aber das ist einfach das Schöne, wenn du dann auch so ein Feedback bekommst oder wenn dann halt eben doch mal in der Politik irgendwie du erinnert wirst. Also jetzt auch beim Münchner Spitzengespräch dieses Jahr, da wussten auf einmal alle, dass ich die war, die letztes Jahr mit dem Kleinen, da hat mich jeder nach meinem kleinen Kind gefragt auf einmal. Ne? So, und das sind dann so Sachen, sorry, normalerweise hätte sich kein Schwein an mich erinnert, wenn ich da reingelaufen wäre. So, ne? Und das sind natürlich schon auch, wie gesagt, kleine Erfolge, aber es sind schöne Erfolge, weil ich einfach weiß, okay, ich bin jetzt auf jeden Fall präsent und ich bin auch im Kopf geblieben. Das heißt, wenn ich jetzt auch mit gewissen Wünschen, Problematiken, wie auch immer, um die Ecke komme, dann heißt es vielleicht nicht unbedingt erstmal, aber wer ist denn das, muss ich nochmal, sondern, ach ja, die mit dem kleinen Kind. So. Ja. Dann bin ich halt die mit dem kleinen Kind, aber ist mir egal, weil die Leute können mich zuordnen. Und damit habe ich eigentlich schon mal was erreicht. Und ja, das ist sowas, wo ich auch sage, das sind Dinge, auf Bundesebene natürlich viel, viel langwieriger und da braucht man viel, viel längeren Atem, wie jetzt auf der Ortsebene oder eben auf der eigenen Ebene. Aber selbst da ist es so gekommen, dass mich unser jetziger Geschäftsführer, der war vorher Präsident vom Deutschen Konditorenbund, hat mich auf der Zukunft Handwerk gesehen und ist dann zu unserem Landesobermeister aus Hessen gegangen und hat gesagt, er soll mich bitte in den Vorstand holen. Also auch das sind wieder Kreise gewesen. Da muss ich selber immer so ein bisschen schmunzeln.
Ja, aber am Ende, mein Opa hat gesagt, Netzwerke oder Kontakte sind nur für die Leute schlecht, die keine haben. Und mit Kontakte heißt ja nicht so, okay, ich kriege jetzt einen Ausbildungsplatz, weil Papa geht mit einem anderen Kumpel golfen, sondern Kontakte erarbeitet man sich ja auch und im besten Fall, und das ist ja auch was, wo, ich meine, ich mache jetzt sowas wie die HeroCon nicht ehrenamtlich, aber auch da merke ich einfach, was es für einen riesen Unterschied macht, ob man den Leuten auch persönlich mal begegnet und da ist und miteinander spricht oder man es nur per E-Mail oder über Videokonferenzen macht.
Ja.
Und was mich noch ganz, ganz persönlich interessieren würde bei dir, wie ist deine Aufteilung zeitlich ungefähr zwischen Ehrenamt und dem, was du hauptberuflich machst?
Oh, das ist eine gute Frage und das ist total schwierig zu beantworten, weil das Ehrenamt so intervallweise immer ist. Also es ist nicht so, dass jetzt mein Hauptberuf, was ja tägliche Arbeit im Endeffekt ist, das Ehrenamt was ist, was täglich stattfindet, sondern, also ich sag mal, wir haben jetzt zum Beispiel Zwischenprüfungsphase, das heißt, jetzt gerade ist es mehr für das Konditoren-Ehrenamt, weil ich Theorie korrigieren muss, weil ich die praktische Prüfung vorbereiten muss, weil ich die ganzen Listen vorbereiten muss für die Noten, die muss ich einreichen. Also das ist jetzt gerade, würde ich sagen, 60-40. Wechselt dann aber wieder Zwischenzeit, also gut, jetzt zwischen und Sommerprüfungen ist nicht viel Puffer, weil wenn ich mit der Zwischenprüfung durch bin, muss ich im Endeffekt schon die Abschlussprüfung, die Theorie vorbereiten und so. Aber wenn dann da zum Beispiel die Freisprechung war, habe ich dann erstmal wieder, was das eine Ehrenamt angeht, relativ Ruhe. Natürlich sind dann im Herbst wieder ein paar mehr Juniorenveranstaltungen, wobei wir jetzt auch im Mai habe ich einiges von den Junioren, im Juni dann die HeroCon. Also es ist jetzt so, ich sag mal so 2-3 Monate, die sind sehr geballt und dann ist aber Sommerpause. Also es ist so ein bisschen, ja, so wellenartig, sage ich jetzt mal. Deswegen ist es schon so, dass es natürlich Phasen gibt, da mache ich fürs Ehrenamt wenig, wirklich wenig. Also da ist es dann vielleicht eben mal, dass wir eine Vorstandssitzung haben, einen Artikel fürs Handwerksmagazin oder vielleicht mal einen Podcast zwischendurch. Das ist dann zeitlich auch wirklich überschaubar. Und dann gibt es natürlich wieder so geballte Phasen. Da ist dann eine Veranstaltung nach dem anderen, Gespräche mit irgendjemandem irgendwie treffen, Prüfungsvorbereitung. Also das ist so ein bisschen, da sind dann immer so die Peaks da, so 2-3 Mal im Jahr. Also ich würde sagen, also grob übers Jahr verteilt ist es schon so 3/4/4.
Ja.
Ist schon.
Ja, das nennt man Leidenschaft und am Ende, ich glaube, wenn man anfängt, ist es schwer, so richtig sich vorzustellen, wo das mal hinführen kann.
Ja.
Aber wenn man dann erstmal da angekommen ist, wo du jetzt ja angekommen bist und du sagst, du gehst im Ministerium ein und aus, Bundestag und die Leute erinnern sich an dich, dann genau, möchte man das wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig aufgeben. Vor allem, wenn man auch ab und an mal Erfolge sieht.
Ja.
Ich habe, ja, genau, haben wir ja schon mal kurz gesagt, die 3 Themen. Also eigentlich hatte ich so die Idee, dann über alle 3 Themen mal kurz so reinzuhüpfen, wie jetzt über das Ehrenamt. Aber wenn wir das jetzt mit Frauen im Handwerk und, ich sag mal, Nachfolgegründung und so weiter machen, dann wird das den Rahmen wahrscheinlich ein bisschen sprengen. Hast du noch ein Wunschthema, wo du sagst, das müssen wir auf jeden Fall noch machen?
Ach, ich glaube, ich bin mit dem Ehrenamt schon sehr zufrieden. Also natürlich ist so dieses Thema Frauen und Mütter im Ehrenamt schon noch auch was, wo ich immer wieder merke, das reizt mich immer noch sehr. Also gar nicht unbedingt jetzt nur, weil es mir den Finger kitzelt, sondern wenn dann auch irgendwie mir gegenüber manchmal Aussagen kommen, wo ich dann immer so merke,
erst durchatmen. Das ist super witzig, weil das Thema gerade auch Mutterschutz für alle und das ist ja, ich habe mal eine systemische Ungerechtigkeit. Ich hatte jetzt letzte Woche, habe ich Johanna in Nürnberg getroffen und Johanna wird ja auch auf der HeroCon mit dabei sein und auch unter anderem zu diesem Thema sprechen. Du hattest ja gerade oder zu, ja, relativ zum Anfang gesagt, es gibt diesen Unterschied zwischen der Handwerkspolitik und der richtigen Politik, also der gewählten 4 Jahre Bundestagspolitik und eben den Menschen, die im Ehrenamt dabei bleiben und langfristig die Themen vorantreiben können. Du hast auch gesagt, dass es ein Stück weit aus dem Handwerk selbst kommen muss, diese Veränderung. Was glaubst du, wo liegt der größere Hebel? Also ist das eher eine Hausaufgabe, die das Handwerk für sich machen muss? Oder sollte man lieber auf die Bundes- oder grundsätzlich auf die Politik, die Berufspolitik warten, damit da die Dinge schneller vorangehen? Weil das ist ja manchmal so ein Henne-Ei-Problem.
Ja, ich glaube auch da, um jetzt mal vielleicht bei dieser Aufteilung zu bleiben, würde ich jetzt mal so sagen, so 70% Handwerk selbst, 30% Bundespolitik, weil einfach natürlich ist die Bundespolitik die, die am langen Ende den Hebel in der Hand haben und die Gesetze verändern können. Das können wir im Handwerk nicht. Aber wir müssen natürlich im Handwerk schauen, bringen wir die Themen an? Wie bringen wir die Themen an? Wer bringt die Themen an? Auch das habe ich jetzt festgestellt, ist einfach immer noch mal ein Unterschied.
Wer bringt am besten diese Themen konkret? Wer bringt diese Themen am besten konkret an?
Also ich habe festgestellt jetzt bei dem Spitzengespräch auch, dass gerade Zukunftsthemen, also ich rede jetzt nicht von den nächsten 1, 2, 3 Jahren, sondern wirklich Zukunft, lange Zukunft, also sprich, ist auch so ein Herzensthema von mir immer, was dann diese Politik angeht, so Lohnnebenkosten, Sozialversicherungssystem, ne, das ist so ein Thema, natürlich belastet uns das auch jetzt gerade, aber es belastet vor allem auch meine Rente irgendwann mal, also das meine ich so mit diesen Zukunftsthemen.
Glaubst du, wir kriegen die noch, diese Rente?
Nein, nicht aktuell zumindest. Aber das Erschreckende ist, und das merke ich auch immer wieder bei ganz vielen jungen Menschen im Handwerk, und ich merke es auch bei uns im Betrieb teilweise, wenn wir mit der BAV ankommen, also betriebliche Altersvorsorge, da gucken mich manchmal junge Leute an und sagen, hä, ich krieg doch Rente. Ja. Wo ich dann immer so denke, wow, die glauben wirklich noch, dass sie in 40, 50 Jahren Rente kriegen. Und die beschäftigen sich überhaupt nicht damit. Die sehen auch, die verstehen überhaupt nicht, die sehen überhaupt nicht ein, jetzt 50 Euro mal im Monat von ihrem Lohn abzuzwacken, um die zurückzulegen für brutto. Eben in brutto, ja, ja. Um eben vielleicht dann in 35, 40 Jahren da eben was zu haben. Das kriegen die überhaupt nicht, das verstehen die gar nicht. Also da ist überhaupt nicht diese Weitsicht da. Die sind total, ich kriege ja jetzt diesen Monat schon nicht genug Geld, warum soll ich davon jetzt noch 50 Euro wegtun? Weil ich kriege ja später mal Rente. Und jetzt da gar nicht ausschweifen, aber der Punkt ist einfach, dass diese wirklich langfristig zukunftsorientierten Themen, habe ich einfach festgestellt, ist ein Unterschied, ob sie von meiner Altersklasse, sag ich jetzt mal, oder unserer Altersklasse kommen oder ob sie von einem 60-Jährigen kommen, der eigentlich seine Hähnchen im Trockenen hat, der sich überhaupt keine Sorgen mehr machen muss, der, wenn es gut läuft, vielleicht sogar seinen Betrieb schon verkauft oder übergeben hat, der vielleicht noch irgendwelche Anteile hat, irgendwelche Immobilienfonds, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, der sich finanziell keine Gedanken mehr machen muss, weil das wird natürlich belächelt, weil, was kümmert der sich denn, was interessiert den jetzt noch, was in 20 Jahren mit der Rente ist, wenn er die überhaupt noch überlebt, so ungefähr. Und das ist etwas, was ich, was für mich eben dieses Thema, gerade dieser junge Nachwuchs im Handwerk, um das Thema vielleicht auch abzurunden, warum ich da so hinterher bin oder warum ich auch sage, die müssen rangelassen werden, weil die müssen vorne stehen und die Hand heben und sagen, ey Leute, das, was ihr da gerade in der Politik macht, ist scheiße. Das ist einfach eine andere Wirkung und auch eine andere Ernsthaftigkeit, weil das sind die Menschen, die es wirklich betrifft. Das ist immer so der Punkt, diese Betroffenen müssen eigentlich da vorne stehen und eben nicht die, die es die letzten 40 Jahre schon gut gemacht haben oder die eingezahlt haben und die jetzt eigentlich nur noch darauf warten, in Rente gehen zu können oder die vielleicht sogar nur noch was machen, damit sie beschäftigt sind, blöd gesagt, und eigentlich sogar schon Rentenalter haben. Also das ist eben dieser Unterschied und deswegen sage ich, bin ich auch da der Meinung, dass da definitiv der größere Batzen beim Handwerk selbst liegt, dass es von uns aus dem Handwerk kommen muss, dass es von uns aus dem Handwerk passieren muss, diese Umstrukturierung. Und wir dann eben zur Bundespolitik gehen können oder generell zu den Politikern und sagen können, hey, weil der Punkt ist, wir können auch noch in der nächsten Legislaturperiode zu den Politikern gehen. Wer da jetzt da vorne die Position besetzt, ist im Endeffekt egal. Wir können uns immer wieder vorne hinstellen und immer wieder anklopfen und mit denen sprechen, aber es müssen die Leute im Handwerk einfach die sein, die Themen anbringen.
Eine Frage, ich komme ja, ich habe früher Politik studiert, deswegen ich finde das super spannend, was du machst oder grundsätzlich auch einfach diese Interessensvertretung. Ist ein viel schöneres Wort als Lobbyismus oder also deswegen. Ja. Aber das ist trotzdem eine ganz gute Überleitung. Die deutsche Automobilindustrie, die hat aus meiner Sicht eine sehr, sehr viel bessere Lobby als das Handwerk, obwohl das Handwerk weit, weit, weit größer und auch wirtschaftskraftstechnisch ja nicht unbedeutender ist. Was glaubst du, warum ist das so und kann sich das ändern?
Also erste Frage, warum das so ist, glaube ich, oder es wäre jetzt meine Vermutung, dafür ist das Handwerk zu klein verteilt. Also vom Verhältnis her ist es einfach bei der Autoindustrie hast du einfach weniger, aber dafür größere Konzerne. Im Handwerk hast du viel zu viele kleine Einzelteile, die viel mehr miteinander funktionieren müssten und sich viel mehr zusammentun müssten tatsächlich. Und das ist, glaube ich, strukturell gesehen zumindest ein sehr, sehr großes Problem, weil das Handwerk einfach die Power schon eben hätte. Aber diese Kraft zu ballen, das ist so ein bisschen das Problem, was ich doch auch immer wieder sehe im Handwerk, weil es eben so viel aber übers Ehrenamt läuft. Und da ist wieder das nächste Problem, dass eben viele Handwerker, vor allem wenn es so kleine Betriebe sind und auch Mittelständige, die so auch noch abhängig von der eigenen Chefarbeit sind, die eben nicht, also wo die Chefs eben nicht nur für sich arbeiten lassen können, ganz, ganz viele gar nicht bereit dafür sind, auch die Zeit dann noch ehrenamtlich zu opfern und dann aber eben noch gegebenenfalls einen Verdienstausfall zu haben. Und das ist diese Kombination, die, ich will jetzt nicht sagen gefährlich ist, aber die das Ganze sehr, sehr schwierig gestaltet im Vergleich zur Autoindustrie.
Ja. Ja.
Leider.
Leider. Ja. Ich habe da jetzt auch nicht wirklich andere Erklärung für. Also es ist jetzt nicht so, dass es einfach eine These war, wo ich jetzt dann dagegen kloppe, sondern aber einfach spannend, weil am Ende, es ist ja ein bisschen wie, also sich ehrenamtlich zu beschäftigen, ist ein bisschen wie wählen gehen oder nicht wählen gehen. Wenn du wählen gehst oder dich ehrenamtlich beschäftigst, kannst du zumindest dich danach darüber beschweren, wenn was nicht funktioniert.
Ja, du hast es versucht.
Du hast es zumindest versucht und wenn du es, wenn du halt nicht wählen gehst, dann darfst du dich auch nicht beschweren aus meiner Sicht, was bei rausgekommen ist.
Ja.
Und am Ende, genau, ist auch das ja wahnsinnig wichtig für die Gesellschaft und deswegen auch von meiner Seite nochmal ein wirklich inständiger Aufruf, engagiert euch im Ehrenamt. Ihr könnt da Dinge wirklich verändern, egal wo es ist, ob im Sportverein, ob in der Politik, ob im Handwerk, natürlich besonders gerne jetzt in diesem Zuge dann natürlich im Handwerk, weil am Ende das System verwaltet sich ja in einer gewissen Form selbst und das muss gestaltet werden. Und ich glaube, es ist gerade mit der Lobby vielleicht noch eine gute Idee, das selber mit in die Hand zu nehmen. Ich nehme an, dass wenn Interesse besteht, also Sarah, stehst du wahrscheinlich auch für den einen oder anderen Austausch zur Verfügung.
Definitiv.
Ich hoffe jetzt nicht, dass morgen 500 Leute bei dir direkt alle gleichzeitig anrufen.
Es wäre schön, aber ich glaube es auch nicht.
Ansonsten vielleicht nochmal aus deiner Position, was ist der beste Weg, um jetzt ins Ehrenamt zu kommen, wenn man nicht genau weiß, wo soll man anfangen? Wenn du das nochmal irgendwie in einem, eineinhalb Sätzen...
Bei Google Bundesjunioren oder Junioren des Handwerks eingeben und da kommen ganz viele Webseiten, ob es jetzt über uns als Bundesverband ist, wir leiten an Landes- und Ortsverbände weiter, wurscht, egal, ansonsten wenn du Innungsmitglied bist, an die Innung gehen, ist auch Ehrenamt, super wichtiges Ehrenamt, die Innung trägt sich auch komplett selbst, Kreishandwerkerschaften, also selbst wenn du nicht im großen Sinne, sag ich jetzt mal, gewerksübergreifend anfangen möchtest für eben allgemeine Themen, sondern wenn du sagst, hey, mir wird das schon reichen, ich weiß es nicht, Tischler oder Metaller oder möchte jetzt einfach, mir gefällt unsere Gesellenprüfung nicht oder ich möchte an der Prüfung irgendwas ändern, geh zur Innung und zur Kreishandwerkerschaft, guck, dass du in diesen Prüfungsausschuss reinkommst. Das sind ja meistens schon die kleinsten die kleinsten Aufwendungen da überhaupt sich für die Prüfung einzusetzen.
Meine Kamera hat sich verabschiedet. Das ist,
ja, ich habe es gemerkt.
Da muss ich einmal schauen, warum dem so ist. Egal, lass dich nicht stoppen. Es geht nicht um mich.
Ja, nee, es war genau, also einfach, ich glaube, wenn schon die ersten bei den Innungen anfangen, Innungen und Prüfungsausschüssen, dann ist schon ganz viel getan, gerade auch für die jungen Leute, weil ich stelle es auch bei uns immer wieder fest, es ist auch da ein Unterschied, wenn du als junger Azubi oder junge Azubine einfach auch schon jüngere Leute im Prüfungsausschuss vor dir stehen hast am Prüfungstag. Es ist einfach schon eine ganz andere Atmosphäre.
Genau, du, über ein Ehrenamt haben wir noch gar nicht gesprochen. Und das ist so ein bisschen die Überleitung. Du warst nicht scheu, einfach auf die Anfrage, ob du dir vorstellen könntest, quasi, ja, wie sagt man, HeroCon Champion, / Markenbotschafterin zu werden für das Thema Nachwuchs im Handwerk. Hast du gesagt, okay, die ist noch so langweilig, das würde ich auch gerne noch machen.
Das mache ich auch noch, ja, klar.
Das bisschen schadet dann auch nicht mehr. Erzähl doch mal aus deiner Sicht, ich meine, die HeroCon kennt ja bei uns jetzt jeder, deswegen muss ich da keinen großen Werbeblock mehr für halten. Wieso bist du auf die Idee gekommen zu sagen, okay, das ist auch für euch eine relevante Plattform? Warum seid ihr mit dabei?
Es ist mal so schwierig, sich da so kurz zu fassen, weil es einfach so viele Punkte sind, aber ich versuche jetzt auch da mal die irgendwie so die wichtigsten rauszufischen. Also Nummer eins ist natürlich die Plattform, die HeroCon einfach bietet, im Sinne von besuchermäßig, also dass die einfach, die Menschen, die einfach dorthin kommen, einmal natürlich zu repräsentieren, hey, es gibt Nachwuchs im Ehrenamt, also hallo, es gibt uns. Und natürlich aber dann auch eben diese Aufklärung zu starten und zu sagen, erstens, warum gibt es uns? Und zweitens, warum solltet ihr zu uns kommen? Und drittens, selbst wenn ihr nicht zu uns kommt, gibt es noch genug andere Möglichkeiten, eben im Ehrenamt einfach aktiv zu werden. Also es ist natürlich eine super tolle Möglichkeit, weil eben so verschiedene, wie soll ich das jetzt nennen, Besucherzweige einfach da sind und angesprochen werden. Und das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, das einfach auch nochmal auszubreiten. Weil momentan ist es natürlich schon so, auch in den letzten Jahren, dass wir uns gerade auch als Junioren, du bist natürlich immer irgendwie in den gleichen Sphären unterwegs und die wissen natürlich dann auch irgendwann alle, dass es dich gibt. Wir sind jetzt seit letztem Jahr neu repräsentativ auch bei dem Bundesverband der Kreishandwerkerschaften mit Vorsprech geworden und sind da jetzt dieses Jahr auch auf einer Veranstaltung eingeladen, um die Junioren vorzustellen, um das einfach da auch nochmal anzubringen. Aber wir möchten natürlich alle Gelegenheiten nutzen, um eben auch aufzuzeigen, dass da einfach auch was passiert, weil ich auch ganz oft feststelle, dass junge Leute eben gar nicht wissen, wo soll ich überhaupt hin oder was gibt's überhaupt für Möglichkeiten. Und das ist natürlich das eine. Aber das andere, jetzt mal abgesehen vom Repräsentativen, ist natürlich das Netzwerken, was unglaublich wichtig auch für uns ist. Also einfach auch da wieder, ne, die ganzen Bereiche, die abgedeckt werden, die Menschen, die angesprochen werden, das ist so vielseitig und vielfältig. Ich glaube, dass da auch nochmal ganz andere neue Kontakte entstehen, die wir auch so bisher gar nicht hatten. Und das war auch mit dem Grund, warum ich gesagt habe, ich mach's mal unabhängig jetzt vom Mainzer Clubbus. Aber
das ist natürlich auch ein Highlight.
Ja, mega geil.
Hatte ich dir eigentlich erzählt, dass wir eine Azubi-Messe auf die HeroCon geholt haben?
Nee. Ach
was. Wir haben ja, also bei uns die These ist ja, und deswegen, das ist zwar, wie gesagt, nicht ehrenamtlich, aber die These ist ja, wir wollen ein bisschen auch anders sein und wir wollen rauskommen aus, du bekommst nur Impulse, hinzu, wir machen auch selber. Also unsere These war, also es gibt jetzt verschiedene Sachen, ne? Also wir haben gesagt, okay, man muss ein bisschen auffälliger sein, um zu wachsen, wir wollen auch wachsen, was machen wir? Wir haben 10 Mannschaftsbusse gemietet oder mieten 10 Mannschaftsbusse und fahren damit aus 9 verschiedenen Städten in Deutschland nach Dortmund und da stehen dann 10 Mannschaftsbusse auf dem Parkplatz. So, marketingtechnisch glaube ich keine ganz so doofe Idee, weil cool. Das wird in Dortmund auffallen. KI, Automation, ja, das spart Zeit und so weiter. Anstatt alle Chat-Anfragen, die wir bekommen oder Anfragen manuell zu beantworten, haben wir jetzt einen KI-Chatbot auf die Seite gepackt. Der trägt meinen Namen, deswegen, ich muss da schon überzeugt sein, dass da einigermaßen vernünftige Sachen mal rauskommen. Und da kannst du alle möglichen Sachen fragen. Und der stellt dir auch ein persönliches Programm zur Verfügung, wenn du ihm ein paar Fragen beantwortest. So, das cool. Ist so KI-Automation, haben wir einfach jetzt im Vergleich zum letzten Jahr gemacht. Und das Thema oder meine These ist, dass im Handwerk, es wird viel über Fachkräftemangel geredet und auch Nachwuchsprobleme. Aber das erzählt sich das Handwerk halt meistens selbst. Und die Unternehmer, die in den Kreisen sitzen, dass sie sich ehrenamtlich schon beschäftigen und mitzureden, die musst du ja nicht mehr überzeugen, die wissen das ja. Die Unternehmer, die erfolgreich sind, wissen das ja auch. Und wir haben halt gedacht, okay, was müssen wir machen? Ja, dann müssen wir die Leute ranholen, die noch nicht im Handwerk sind. Ja. Und deswegen stark. Da auch ein sehr, sehr großes Dankeschön. Also auch da Netzwerk, auch Verbindlichkeit und auch da muss man ab und an öfter mal vorstellig werden. Haben wir quasi in Kooperation mit der Handwerkskammer Dortmund, IHK und Arbeitsagentur die Erlebniswelt-Ausbildung, das ist eine bestehende Berufsbildungsmesse, cool. Integrieren wir in die HeroCon. Dass dort genau die jungen Leute, also da werden circa 1000 Schüler kommen, plus minus, ich hoffe eher plus, sich angucken können, was kann im Handwerk passieren, wie kann man Menschen begeistern, ist es vielleicht besser, als einfach eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich zu machen, weil es einfach mehr Zukunft hat. Das ist unser Beitrag jetzt in diesem Jahr, um das mal konkret anzugehen, um mal auf den Titel des Podcasts zurückzukommen. Und am Ende ist es ja auch ein Glaubwürdigkeitsthema, wenn wir sagen, okay, ihr müsst aus dem Konjunktiv raus mit ich sollte, ich müsste, ich könnte, hin zu ich mache. Genau das ist das, was wir gemacht haben, um die Themen, die im letzten Jahr bei uns aufgekommen sind, halt noch glaubhafter zu unterfüttern.
Und da werden genug Handwerker und Handwerkerinnen rumlaufen, die alle möglichen Fragen beantworten können.
Ja, und die vor allem einfach Bock haben, weil das sind die Leute, die zur HeroCon kommen. Das sind die, die Lust haben, was zu verändern, ihren Betrieb zukünftig aufzustellen. Deswegen ist es, glaube ich, für alle Seiten ein sehr guter Match. Und das ist ja das, was wir auch meinen. Ganz zu Beginn war ich ein bisschen frustriert, weil ich das Gefühl hatte, da kannst du ja auch mal deine Meinung zu sagen, dass es manchmal gar nicht relevant ist, wie gut eine Idee ist, sondern dass auch entscheidend ist, von wem sie kommt. Das hattest du schon mal jetzt im Bezug auf die Rente schon mal angesprochen. Aber ich glaube, das ist auch in Teilen ein noch strukturelles Thema im Handwerk.
Definitiv, definitiv. Also es ist, ich habe immer noch nicht so das richtige Wort dafür gefunden. Ich tue mich immer noch schwer so ein bisschen mit dem Wort Respekt und Akzeptanz. Aber das sind so die einzigen beiden Wörter, die mir da auch immer wieder einfallen, weil das auch so ein Thema ist, was gerade auch junge Frauen, glaube ich, betrifft im Handwerk. Und vor allem auch junge Unternehmerinnen. Also wirklich, wenn es dann auch noch junge Frauen sind, die einen eigenen Betrieb haben, jetzt mal unabhängig davon, ob junge Mutter oder noch keine Mutter oder generell einfach keine Mutter, einfach junge Unternehmerinnen, die sich eben einbringen wollen, die aus ihren eigenen Erfahrungen auch erzählen. Es ist ganz oft so ein ganz schmaler Grat zwischen akzeptiere ich die Aussage, respektiere ich die Aussage und nehme ich sie für voll. Und das ist immer so ein bisschen dieses, was ich auch manchmal schon erlebt habe, so dieses zwischen jung und alt, so, ach, die hat noch keine Erfahrung, lass die erstmal noch 5 Jahre im Betrieb leiten. So, wo ich dann immer so denke, ganz ehrlich, es gibt gewisse Dinge, da ist es so egal, ob du seit 1, 2, 5 oder 10 Jahren den Betrieb hast. Im Gegenteil, die sich jetzt aktuell selbstständig machen oder in den letzten 2, 3 Jahren selbstständig gemacht haben, sind mit den aktuellen Problematiken viel mehr konfrontiert, als die seit 20, 30 Jahren machen. Ja. Weil dieses, also du wirst einfach irgendwann betriebsblind und es gibt natürlich auch dann manchmal Positionen oder Betriebe, wenn die auch so groß sind, da hast du vielleicht auch als Betriebsinhaber gar nicht mehr den Einblick in gewisse Dinge. Das heißt, du kannst es eigentlich überhaupt nicht beurteilen. Und wenn du aber dich gerade erst selbstständig gemacht hast oder jetzt mit vielleicht maximal 2 Angestellten, also wenn du wirklich so ein kleines, klassisches Unternehmen bist und dann aber auch noch eine Frau bist, dann hast du ja sowieso erstmal gar keine Ahnung.
Ja.
So, ja. Und das ist so, wo ich dann immer so denke, schade. Ja.
Ja, aber das am Ende ist, also klar, ich meine, das ist wahnsinnig frustrierend. Aber auf der anderen Seite ist es ja vor allem schade für die Menschen, die noch so unterwegs sind, weil die müssen ihr ganzes Leben so leben. Und ich meine, am Ende des Tages, du bist jetzt, glaube ich, in einer sehr, sehr guten Position, um genau diese Meinung und Ansichten zu ändern. Auch wenn es natürlich wahnsinnig nervig ist, dass man es überhaupt tun muss. Das ist einfach ein struktureller Nachteil, den ich ja persönlich nie kennengelernt habe, wenn man mich so anguckt. Ja, aber am Ende, genau, hilft, glaube ich, nichts, außer dass man es gemeinsam bestmöglich vorantreibt, Bühnen bekommt und einfach lobbymäßig dagegen vorgeht und sagt, ja, mantraartig, okay, das vielleicht, oder da auch, ich meine, zwischen Akzeptanz ist ja auch manche Sachen, also nur weil jemand, also weil es freie Meinungsäußerung gibt, das Recht, seine Meinung zu äußern, heißt ja nicht, dass die Pflicht für andere besteht, dem auch zuzustimmen. Und da darf man ja auch, wenn man was nicht akzeptiert, komplett gegengehen. Und ich glaube, da hilft es auch, wenn das nicht nur von den Frauen kommt, sondern wenn es ein paar, also wenn es einfach eine breite Masse und breite Bewegung ist.
Definitiv. Also es ist ja auch immer die Frage, wie gehe ich dagegen? Ne? Also gehe ich jetzt dagegen, weil es inhaltlich wirklich einfach ja falsch oder einfach eine andere Meinung ist, oder gehe ich dagegen, weil es jemand gesagt hat, wo es einfach schon persönlich, also personell gesehen, nicht akzeptiert wird, dass es eben von dieser Person kommt. Und das ist halt immer so ein bisschen, deswegen sage ich, so ein ganz schmaler Grat ganz oft auch zwischen diesem Auseinanderhalten und dieses Miteinbringen. Und deswegen bin ich einfach auch unglaublich dankbar, dass ich diese Position, die ich einfach jetzt gerade habe, auch bedienen darf, tatsächlich. Und dass ich da auch so viel Rückendeckung bekomme einfach von meinem Umfeld. Also das ist schon etwas, was ich sehr zu schätzen weiß. Und natürlich ist es auf der anderen Seite wiederum, wo ich dann immer so denke, eigentlich darf es nicht sein, dass es für mich so was Besonderes ist in dem Sinne, sondern es sollte normal sein, dass ich als Frau genauso auch Bundesvorsitzende einfach sein kann. Aber es ist schon, es ist schon einfach nochmal eine andere Wahrnehmung, die da passiert, wenn ich eben mich so vorstelle, als wenn ich mich jetzt einfach nur als Konditormeisterin oder Unternehmerin vorstelle. Ja.
Du, ich glaube, das Thema kriegen wir heute auch nicht mehr komplett gelöst, sondern ein sehr langwieriger Prozess. Das Einzige, oder was ich wahnsinnig cool finde, ist, dass du es auch trotzdem einfach gemacht hast oder einfach machst, weil nach dir wird niemand mehr erste Bundesvorsitzende der Handwerksunion sein, weil das hast du einfach gemacht. Ich denke, dass du da für viele auch einfach ein sehr, sehr gutes Vorbild bist, Dinge vorantreibst, das auch auf eine sehr sympathische Art und Weise, weil ich bin davon überzeugt, dass die Menschen am Ende schon auch so wie, also mindestens genauso wichtig sind wie das Amt selbst. Das sieht man jetzt ja gerade auch über dem großen Teich, was passiert, wenn Leute, die dem vielleicht nicht gewachsen sind, ein sehr wichtiges Amt haben. Da wir politisch neutral sind, sage ich nicht, um wen es sich geht. Aber genau, wir werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Wir sehen uns spätestens am 12. und 13. Juni in Dortmund wieder.
Ich freue mich.
Ja, wir freuen uns auch. Vor allem, dass du auch da natürlich auf der Bühne zu sehen sein wirst.
Ja.
Und genau, wer sich fürs Ehrenamt interessiert, ihr habt es gehört, Handwerksjunioren, einfach googeln, auf die Website kommen, euch wird geholfen, ihr werdet an die richtigen Stellen weitergeleitet, denn genau, am Ende ist, so wie es Sarah gesagt hat, ein bisschen wie bei der Ersten Hilfe, es ist egal, wie viel ihr geben könnt oder könnt, das Wichtige ist, dass ihr was macht, dass ihr es in die Hand nehmt, weil genau, am Ende entscheidet ihr dann mit, wo das Ganze hingeht. Sarah, wir haben im Gespräch vorher kurz gesagt, wie lange das Ganze geht. herzlichen Glückwunsch zum offiziell längsten Konkret-Podcast in der Geschichte.
Wow.
Ich muss auch nochmal gucken, also ich habe das ja jetzt erst, das ist die zweite Folge, die ich moderiere. Vorher war es ja mit Robert durchaus jemand, der das professionell macht. Der das sich auch immer gut an die Zeiten gehalten. Und in dem Sinne, genau, ich muss vielleicht nochmal schauen, dass das nicht ausufert, weil wenn das so weitergeht, dann werden die Dinger bald 2 Stunden lang. Ich fand es super, super spannend. Wir hätten auch noch 1 Stunde sprechen können. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und ansonsten, genau, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Hat viel Spaß gemacht.
Und
vielen Dank.
Genau, spätestens bis in Dortmund.
Ja, schöne Ostern auf jeden Fall schon mal.
Ja, genau. Also wenn die Folge rauskommt, es ist die Nach-Oster-Edition. Aber,
dann hattet ihr aber hoffentlich schon schöne Ostern.
Genau, ich hoffe, ihr hattet schöne Ostertage und wir hören uns auf jeden Fall wieder bei konkret dem Podcast zur HeroCon. Vielen Dank euch, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.